Dome.
Show them that, yeah.
Das Abenteuer Rhetorik. Möglicherweise die beste, garantiert die abwechslungsreichste Rhetorik-Sendung im Netz. Das ist ein Podcast auf dasabenteuerleben.de.
Guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Abenteuer Rhetorik. Mein Name ist Stefan Gößl und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Beim letzten Mal starteten wir mit dem Thema der Argumentationsmuster und haben festgestellt, dass ein guter Teil der Überzeugungskraft darin liegt, wie sehr man von seinem Argument überzeugt ist. Das Prinzip der Souveränität ist eines der unausgesprochenen Geheimnisse erfolgreicher Rhetoriker. Denn woran du selbst nicht glaubst, davon wirst auch andere schwer überzeugen können. Heute will ich Ihnen eines der häufigsten Werkzeuge der Manipulation und Irreführung vorstellen. Es ist das Argumentieren mit Zahlen. Wenn Sie mein Hörbuch Manipulative Rhetorik, Verführende Rhetorik gehört haben, dann wissen Sie, dass der Bereich der Zahlen einer der vier großen Argumentationsturbos ist. Auf der CD beschäftigen wir uns aber mehr mit der Argumentation von Preisen und Kosten. Heute stelle ich Ihnen einen anderen Aspekt vor. Nennen wir sie die komplizierten Zahlen. Komplizierte Zahlen, fragen Sie. Was ist an Zahlen kompliziert? Nun, es geht darum, dass unser Hirn mit Zahlen schwer umgehen kann und sehr gerne der einfachsten Denklinie folgt, selbst wenn sie unlogisch ist. Mit anderen Worten, wenn mit Zahlen argumentiert wird, bleibt die Wahrheit meist auf der Strecke. Nehmen wir eines der berühmtesten Zahlenwerke in der Trainerbranche. Die Merabian Numbers. Wenn Sie meinen, da kommt jetzt sicher ein Zaubertrick, dann liegen Sie gar nicht so falsch. Die Story ist wie folgt. Unsere Kommunikation besteht ja nicht nur aus dem gesprochenen Wort, sondern ist natürlich davon abhängig, wie das Wort gesprochen wird. Mit welcher Tonlage und mit welcher Körpersprache. Ein findiger Trainer entdeckte in den 70er Jahren eine Studie, die besagte, die menschliche Kommunikation besteht aus drei Teilen. Der Sprache selbst, der Mimik und Gestik sowie aus der Körpersprache. Besser noch, die Studie präsentierte drei Zahlen, wie Kommunikation verstanden wird. Sie hänge zu 7% von der Sprache, zu 38% von der Tonlage und zu 55% von der Körpersprache ab. Und das kommt sogar von einem echten Wissenschaftler, von Albert Merabian, einem bekannten US-Verhaltensforscher. Traumhaft! Denn jetzt kann ich endlich harte Fakten zu dem schmuddeligen Thema der Körpersprache bieten. Ohne wissenschaftliche Basis hat man hier ja rasch das Gefühl, alles hinge von der Interpretation ab. Und damit wirkt es oft, als gäbe es für das Thema der Körpersprache keine objektive Grundlage. Darüber hinaus wird Kommunikation auf diese Art und Weise so schön emotional und komplex, was mir als Trainer eine hohe Auslastung bietet. Vorausgesetzt, ich biete eine gute Show und ausschweifende Erklärungen. So erklären Körpersprache-Profis, warum man zwar aus einer einzigen Körperhaltung nichts lesen kann, die Haltung der Hand oder die Richtung der Fußspitzen dann aber sehr wohl eine eindeutige Aussagekraft haben. Vorausgesetzt, ich bin derjenige, der die Interpretationshoheit hat. Sie meinen, ich bin ein Zyniker? Mag sein, 16 Jahre Trainingsgeschäft haben ihre Spuren hinterlassen. Sie fragen vielleicht, warum ich so skeptisch bin. Nun ganz einfach, diese Studie wurde bereits 1974 vom Studienautor widerrufen. Er meinte, diese allgemeine Interpretation seiner Zahlen wäre nie gerechtfertigt gewesen. Das wissen alle seriösen Trainer, denn die seriösen Trainer recherchieren ihre Modelle oder machen wenigstens einen Blick in Wikipedia. Im deutschen Sprachraum nahm das Bewusstsein, dass diese Zahlen zwar verlockend, aber falsch sind, erst Anfang 2010 zu. Denn eben, die Zahlen sind zu verlockend. Und da sind wir schon bei dieser trügerischen Verlockung komplexer Zahlen. Denn diese Zahlen geben den Anschein von Klarheit, von Sicherheit, von Eindeutigkeit. Und was wünschen wir uns mehr als Klarheit in dieser undurchschaubaren Welt? Wenn wir hören, dass 70% des Vermögens in der Hand von 10% der Bevölkerung sind, dann ist es ein Grund, sich über diese Ungerechtigkeit aufzuregen. Oder? Anders betrachtet waren vor 150 Jahren noch 95% des Vermögens in der Hand von 1-2% der Bevölkerung. Regen wir uns also darüber auf, dass Vermögen nicht gleich verteilt ist? Oder feiern wir, dass wir heute das Vermögen weit besser verteilt haben als noch vor 5 Generationen? Wenn wir jemanden überzeugen wollen, dann geht es selten um eine dialektische Diskussion. In einer solchen würden beide Seiten der Medaillen dargestellt und diskutiert werden. Doch eine solche Diskussion hätte heute wenige Freunde. Daher kommen Argumente immer nur von einer Seite. Wir hören, wie das Vermögen heute verteilt ist und direkt daran die Forderung nach mehr Gerechtigkeit. Nehmen wir folgende Pressemeldung als Beispiel. Da steht: Die Gewinnausschüttungen der heimischen Unternehmen, gemessen an Löhnen und Gehältern, ist in den letzten 5 Jahren massiv gestiegen und hat mit mehr als 40% seinen Höhepunkt erreicht. Das klingt natürlich heftig. Denken Sie mal nach. 40% Gewinnausschüttung. Wow, so eine Dividende hätte ich auch gern. Doch halt mal, da geht es ja gar nicht um die Dividenden, sondern darum, dass in Relation zur Gehaltssumme 40% Gewinne ausgeschüttet werden. Machen wir das bildhafter. Für 100% Gehalt werden 40% an die Eigentümer bezahlt. Immer noch heftig, meinen Sie? Oder sind Sie Betriebswirt und fragen erstmal, naja, wie hoch ist eigentlich die Eigenkapitalisierung? Wie viel an die Eigentümer bezahlt wird, hängt schon davon ab, wie viel die investiert haben. Nehmen wir ein vollautomatisiertes Werk um 100 Millionen Euro, aber mit nur 50 gut bezahlten Arbeitskräften. Die verdienen im Schnitt 100.000 Euro, also gut das 3- oder vielleicht sogar 4-fache des Durchschnittsbürgers. Die Arbeitnehmer bekommen insgesamt 5 Millionen. Die Kapitalgeber bekommen vielleicht 10% Rendite. Für die Tatsache, dass sie ihr Geld kurzfristig nicht abziehen können und mit einer direkten Beteiligung auch ein Unternehmerrisiko tragen. Aber das wäre noch immer das Doppelte der Arbeitnehmer. Ist Ihnen klar, worauf ich hinaus will? Bei der manipulativen Verwendung von Zahlen werden sehr gerne Zahlen in Zusammenhang gesetzt, zwischen denen es eigentlich keine echte Beziehung gibt. Im Originalzitat, welches übrigens von einer Arbeitnehmervertretung stammt, werden Gewinnausschüttungen, die von der Kapitalisierung des Unternehmens abhängen, mit der Gehaltssumme verglichen. Da könnte ich genauso die gefahrenen Kilometer oder die Anzahl der regenfreien Tage nehmen. Diese Vergleiche würden ebenso hinken.
Sprichwort des Monats.
Ja, genau. Der hinkende Vergleich. Woher kommt dieser Spruch eigentlich? War gar nicht leicht zu finden, sage ich Ihnen. Aber weiter noch im Text. Eben diese Verhältniszahlen erlauben so ziemlich jede Interpretation und oft habe ich das Gefühl, gerade in der Politik wird so lange herumgerechnet, bis ich eine Zahl habe, die meine Behauptung irgendwie glaubhaft macht. Die Lohnsumme im Verhältnis zu den Ausschüttungen? Das ist eine himmelschreiend dumme Verhältniszahl. Aber sie kommt an. Und da hatte ich den Text für den Podcast schon fertig und machte einen dummen, sehr dummen Fehler. Ein reiner Anfängerfehler. Einer, der mir eigentlich nicht passieren sollte. Sie fragen sich, welchen schrecklichen Fehler der Gößler wohl gemacht hat. Hat er vergessen zu speichern? Nicht doch. Hat er vielleicht von einem Kollegen fatales Feedback dazu erhalten? Weit gefehlt. Ich habe die Zeitung gelesen. Zeitung lesen bildet, meinen manche. Ich finde, oft steht so viel Unsinn in den Zeitungen, da muss man eigentlich sein Hirn beim Öffnen der Zeitung abschalten. So heute in der österreichischen Kleinen Zeitung. Da sagt die Frauenchefin der österreichischen Volkspartei doch glatt, Frauen gingen im Vergleich zu den Männern später in Pension. Frauen nämlich mit 57, Männer dagegen mit 59 Jahren. Moment, 57 Jahre versus 59 Jahre? Da gehen doch die Männer später in Rente. Nein, so der weibliche Politprofi. Denn das Pensionsalter für Frauen in Österreich sei 60 und das für Männer 65 Jahre. Damit gehen Frauen nur 3 Jahre zu früh, Männer aber glatt 6 Jahre. Also gingen Männer sogar doppelt so früh in Pension wie Frauen. Damit ist klar, Frauen sind benachteiligt. Auch hier wurde so lange herumgerechnet, bis man zum Wunschergebnis kam. Nun, Frauen sind im Wirtschaftsleben tatsächlich oft benachteiligt. Das ist klar. Doch das ist so klar, dass man dafür nicht zu den mathematischen Kunstgriffen der Manipulation greift. Da geht doch jede Sachpolitik verloren. Doch verlassen wir nun die zynische Seite des Argumentierens mit Zahlen und überlegen wir, wie wir Zahlen für uns nützen können. Wann immer Sie mit Zahlen argumentieren wollen, haben Sie einen großen Fundus an möglichen Quellen. Wenn Sie ein Unternehmen als sozial verantwortungsbewusst präsentieren wollen, dann können Sie mit der Zahl der Auszubildenden wie auch mit der Summe der innerbetrieblichen Fortbildungstage, der besonderen Maßnahmen zur Förderung weiblicher Angestellte bis hin zur Summe all dieser Messgrößen seit Unternehmensgründung werben. Bei einer Festrede wurde zum Beispiel ein in Rente gehender Handwerksmeister damit gelobt, dass er in seiner Zeit als Unternehmer über 400 Menschen ausgebildet hat, damit 400 Familien eine wirtschaftliche Basis gab. Nicht schlecht für ein Unternehmen, das im Schnitt 25 Angestellte hat. Auch habe ich letztens einen Sanierungsberater kennengelernt, der meinte, 7 von 10 Unternehmenssanierungen, die er begleite, würden überleben. Das klingt gut, ist aber viel zu technokratisch. Denn was heißt das für Sie? Für mich heißt das, okay, der ist erfolgreich. Vielleicht ist der Zuhörer jetzt beeindruckt, vielleicht aber sogar etwas neidisch. Jede Information bewegt eine Emotion. Doch wer seine Information zu technisch präsentiert, der kann die Emotion dahinter nicht steuern. Daher, wenn Sie mit Zahlen argumentieren, geben Sie immer eine Emotion mit. Nehmen wir hier eines der plakativsten Beispiele, wie Zahlen mit Emotionen verknüpft werden. Gerhard Schröder in seiner Debatte gegen Angela Merkel im Jahr 2005.
Ich habe Ihnen deutlich gemacht, dass etwa 15 Cent in der Mineralölsteuer Ökosteuer sind. 10% davon sind 1,5 Cent. Die hätte sie zur Verfügung. Die würden aber aufgefressen, wenn sie die Mehrwertsteuer erhöht. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer würde den Benzinpreis um 2,2-2,5% nach oben treiben. Im Ergebnis hätten die Menschen also Steine statt Brot. Kein bisschen weniger, sondern mehr, wenn die Vorschläge von Frau Merkel realisiert würden.
Das ist doch ein schönes Beispiel. Wir müssen nicht gleich klotzen wie Schröder. Den Sanierungsberater von vorhin habe ich gefragt, was seine Folgen in Bezug auf gerettete Arbeitsplätze bedeutet. Er hatte die Zahl nicht parat, schätzte aber, dass er in den letzten 5 Jahren um die 4000 Arbeitsplätze rettete. Fragen Sie sich doch mal, was sieht mehr? Wenn jemand sagt, er habe eine 70%ige Erfolgsquote bei Unternehmenssanierungen oder er habe in den letzten 5 Jahren über 30 Unternehmen und damit über 4000 Arbeitsplätze gerettet. Ersteres ist ganz nett. Für Letzteres möchte ich ihm eine Statue aufstellen. Oder nehmen Sie mein Nebengeschäft. Ich bringe mittelständische Unternehmer dazu, mehr Umsatz zu machen. Ich trainiere sie im Empfehlungsmarketing und sorge dafür, dass sie so richtig abheben. Im letzten Jahr brachten Unternehmerrunden, mit denen ich zusammenarbeitete, über 2 Millionen Euro Mehrumsatz zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft zustande. Klingt toll, oder? Doch auch hier, finde ich, zieht der Vergleich mit den Arbeitsplätzen besser. Wir haben so um die 70 regionale Arbeitsplätze geschaffen oder gesichert. Die eine Information klingt nur nach »Wir sind super«. Die andere bewegt eine ganz andere Emotion. Wenn Sie mit Zahlen argumentieren, beachten Sie also Folgendes. Erstens, Zahlen, vor allem Verhältniszahlen, erlauben nahezu jede Interpretation. Damit haben Sie viel Spielraum, aber auch viel Verantwortung. Zweitens, Zahlen wirken objektiv und sind somit echte Argumentationsturbos, denn Zahlen vertraut man. Drittens, wenn Sie Zahlen bringen, bringen Sie immer auch eine Interpretation mit und achten Sie hier auf eine, die für Ihr Gegenüber einen Vorteil darstellt. Aber nun zum Sprichwort des Monats.
Sprichwort des Monats.
Der hinkende Vergleich. Das haben wir alle schon mal gehört. Der Vergleich hinkt. Ja, manchmal heißt es sogar, der hinkt auf beiden Seiten. Warum hinken Vergleiche? Warum stolpern, schwanken, fallen oder purzeln sie nicht? Die früheste Nennung des auf beiden Seiten Hinkens kommt wie so oft aus der Bibel. Da sagt der Prophet Elia im Alten Testament, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott? So wandelt ihm nach. Gemeint war damit, dass viele im Gott Israel sich nicht zwischen dem Herrn und der Gottheit Baal entscheiden wollten und irgendwie beide Götter anbeten wollten, was in einem Eingottglaube natürlich nicht so gut ankommt. Hinken an und für sich war eines der Wortbilder für einen Makel oder eine Schwäche. Menschen, die hinkten, wurden in der Gesellschaft an den Rand gedrängt. Vergleiche, die hinken, bekamen so ein ähnliches Schicksal. Sie wurden allein durch die Stigmatisierung des Hinkens an den Rand der Diskussion gedrängt. Doch heute reicht es oft nicht mehr, einen Vergleich mit dieser Kategorisierung zu eliminieren, denn irgendwie scheint es nicht mehr anrüchig und Vergleiche hinken. Daher haben wir bereits die passenden Erweiterungen entwickelt. Dieser Vergleich hinkt so sehr, dass er umfällt, dass er nicht mal zum Bäcker ums Eck kommt. Oder mein absoluter Liebling, dieser Vergleich hinkt so sehr, dass du ihn bei der Krankenkasse versichern solltest. Rhetorisch gesehen sind Vergleiche Analogien und als solche können sie nie ein 1:1 Abbild geben. Daher hinken Vergleiche immer. Noch ein Spruch aus meiner Jugend. Merke, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Damit wünsche ich Ihnen einen völlig unverhinkten und erfolgreichen Tag. Ihr Stefan Gößler.
Das Abenteuer Rhetorik. Möglicherweise die beste, garantiert die abwechslungsreichste Rhetorik-Sendung im Netz. Weitere Infos finden Sie auf dasabenteuerleben.de und auf methode.at.